Ich habe in der vergangenen Woche einige Personen besucht und dabei spannende Gespräche geführt. Zum Teil war es schön und ermutigend, Einblicke in das persönliche Leben von manchem Bruder und mancher Schwester zu bekommen. Aber zum Teil, und das hat mich in dieser Woche besonders begleitet, war es auch erschütternd, Geschichten und Erfahrungen zu hören. Ich war da zum Beispiel bei jemandem, der schon seit Jahren, vermutlich den längsten Teil seines erwachsenen Lebens, Menschen in einem afrikanischen Land unterstützt, der dorthin geflogen ist und seitdem er sie dort kennengelernt hat, immer wieder auch vor allem finanziell versucht, für sie da zu sein. Und er hat dann ein bisschen beschrieben, die Situation dort, das Leid, die Armut, die Krankheit. Und nur so ein wenig stellvertretend für das Gespräch, ein Merkmal, ein Aspekt ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Er hat gesagt, in diesem Land gibt es die Möglichkeit, dass Menschen sich für umgerechnet 7 Dollar im Jahr krankenversichern können. Und da ist diese Familie, Vater, Mutter und viele Kinder. Danke für das Bemühen. Wir versuchen uns um dich zu kümmern, Edi, ja. Ich werde versuchen, deutlich zu sprechen. Es ist also möglich, für eine Person für 7 Dollar eine Krankenversicherung für ein ganzes Jahr zu bekommen. Und diese Familie hat nicht das Geld, um sich zu versichern. Die ganze Familie ist dann an Masern erkrankt und ihr könnt euch das Leid vorstellen, dass das bedeutet hat. Wegen 7 Dollar im Jahr pro Person. Dann habe ich andere Gespräche geführt und auch in Vorbereitung auf diese Predigt ein wenig über Myanmar recherchiert. Dieses wundervolle, wunderschöne Land, das so schrecklich verwüstet ist durch den Krieg, durch diese Herrschaft vom Militär und dem Aufstand des Volkes gegen diese, ja, Diktatur kann man vielleicht fast sagen. So viel Leid und Gewalt, Konflikte. Eine andere Person, mit der ich in Kontakt war, die sich bekehrt hat zum Christentum, aber in einem Land lebt, in dem der Islam herrscht, die ihre Arbeit verloren hat, die ihre Wohnung verloren hat, die in Angst leben muss, vor Verfolgung vielleicht sogar getötet zu werden für ihren Glauben, die Frau und Kinder hat. Wir haben Konflikte in Syrien, in der Ukraine, in Israel. Überall brennt das Feuer. Und das beschäftigt uns. Ich glaube, das geht uns allen zu Herzen. Und vielleicht besonders dann auch, weil wir ja so wenig tun können aus der Distanz. Vielleicht stellen wir uns die Frage, was kann man denn tun in Angesicht dieser Hilflosigkeit? Was können wir tun? Da sind zum Teil schier unüberwindliche Feindschaften, gerade in Israel, in diesem Konflikt zwischen Palästina und Israel. Kriege, die kein absehbares Ende haben. Wer von uns hätte gedacht, vor ja jetzt schon über 2 Jahren, als der Krieg in der Ukraine begonnen hat, dass das einfach so weitergehen würde, Jahr um Jahr, und wir wissen nicht, wann es zu Ende geht. Es gibt Leid und Elend und Krankheit in der Welt. Und das ist ganz normal für viele Menschen, für uns hier nicht so sehr. Wenn wir diese Dinge betrachten, und natürlich, das ist vor allem das Dunkle und Düstere in der Welt, auf das ich jetzt gerade den Blick richte, wenn wir unseren Blick darauf wenden, dann mögen wir manchmal den Eindruck haben, das Böse regiert. Und in gewisser Weise ist das ja auch so. Dieser Fürst der Welt, der Widersacher von allem, was gut ist, der Herr der Lüge, der ist nach wie vor Fürst, auch wenn er schon besiegt ist. Aber er herrscht. Und er herrscht in vielen Ländern, er herrscht in den Herzen vieler Menschen. Und für uns hier in der Schweiz, denen es verhältnismäßig so gut geht, ja, auch hier gibt es Leid, vor allem in Form von Krankheit natürlich. Aber abgesehen davon brauchen wir keine Angst haben. Wir haben Sicherheit, wir haben ein Zuhause, wir haben es warm, wir haben genug zu essen. Während wir hier unser Leben genießen und uns über weniger grundlegende Dinge Sorgen machen, während wir uns mit Luxusproblemen beschäftigen, wie der Frage, ob es jetzt vielleicht doch eine 13. AHV-Rente geben soll, gibt es viele Menschen auf der Welt, die nicht wissen, was sie heute essen sollen. Die nicht wissen, wo sie einen Schluck sauberes Trinkwasser herbekommen. Die nicht wissen, wo sie Medizin für ihre Kinder herbekommen. Die in jedem Moment ihres Wachseins Angst haben davor, von einer Rakete getötet zu werden oder erschossen. Aber was tun wir damit? Wir wissen ja, dass wir berufen sind von Jesus dazu, etwas Gutes zu tun. Dazu berufen sind, zu helfen. Und auf der anderen Seite spüren wir oft so eine starke Hilflosigkeit, weil es so viel Leid ist. Wie sollen wir da irgendetwas tun? Wir, die wir auch so weit weg sind. Im 2. Korinther, Kapitel 4, und das ist der Textabschnitt, um den es heute auch in der Predigt gehen soll. 2. Korinther, Kapitel 4. Ihr dürft diesen Text gerne mit mir aufschlagen. Wir werden uns vor allem auch in diesem Kapitel beschäftigen. 2. Korinther, Kapitel 4. Möchte ich mit dem Vers 6 diese Predigt und diese Gedanken heute auch einleiten. Dort heißt es folgendermaßen: Gott, der befohlen hat, dass aus der Dunkelheit Licht hervorbrechen soll, hat auch unsere Herzen erleuchtet, um die Erleuchtung der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi zu schenken. Und das ist einer von diesen typischen Sätzen von Paulus, die verschachtelt sind und die man so ein wenig zerpflücken muss. Da ist Gott, der befohlen hat, dass das Licht in der Finsternis leuchten soll, dass das Licht stärker ist als die Finsternis, der seinen Sohn Jesus Christus gesandt hat. Und dieses Licht von Jesus hat unsere Herzen erleuchtet. Es ist in unser Leben und in unser Herz gedrungen. Es lässt uns geradezu von innen heraus leuchten. Und dieses Licht dient dazu, dass wir erkennen, wie gut Gott ist, diese Herrlichkeit Gottes. Wir erkennen, dass Gott gut ist und dass Gott es gut meint mit uns. Und woran erkennen wir das? Indem wir Jesus Christus ins Gesicht blicken. Indem wir sein Leben betrachten und sehen, was er für uns getan hat, um uns die Liebe Gottes zu zeigen. Und dieses Geschenk, das hier so zusammengefasst wird, dieses Geschenk ist natürlich nicht in erster Linie nur ein Geschenk für uns persönlich, wie in diesem Gleichnis der Talente, von dem Jesus spricht. Dieses Geschenk ist auch etwas, was Gott uns in die Hand gelegt hat, damit es natürlich einerseits uns leuchtet, aber damit wir es auch weitergeben und andere Leute, andere Menschen, die in Finsternis sind, Licht bringen. Gott hat uns diese Aufgabe gestellt, Licht zu sein für die Welt, die Gnade und die Liebe von Jesus zu verbreiten. Und ich glaube, gerade dann, wenn Krieg und Zerstörung und Tod und Chaos herrschen, gerade dann, wenn die Finsternis umso tiefer ist, leuchtet das Licht umso heller. Und das Schöne daran, vielleicht das Berührendste für mich in diesem Text ist, das, was da leuchtet, das ist das Angesicht. Das ist der Blick, das ist das Menschliche, die Begegnung mit anderen Menschen, wo andere in uns diese Hoffnung spüren und auch für sich selbst übernehmen können. Es ist der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der aus uns heraus leuchtet. Wir sind dazu aufgefordert, das Geschenk und die Geschenke, die Talente und Gaben vielseitigerweise, die Gott uns gegeben hat, zu teilen. Und ich möchte einen Text aus Jakobus lesen. Ihr könnt ihn aufschlagen oder ich lese ihn einfach gerade auch hier. Jakobus Kapitel 2, die Verse 14 bis 16. Wo wir eine ganz praktische Erinnerung erhalten von Jakobus, der diesen Kontrast zwischen, diese Balance zwischen Glaube und Handeln beschreibt. Jakobus 2, 14 bis 16, dort sagt er: Was hilft's, liebe Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Wenn ein Bruder und eine Schwester Mangel hätte an Kleidung und an der täglichen Nahrung und jemand unter euch spreche zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebet ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat. Was könnte ihnen das helfen? Und hier haben wir eine Erinnerung daran, dass es zwar schön und gut ist, wenn wir jemandem ermutigende Worte zusprechen oder wenn wir vielleicht sagen, ja, ich werde für dich beten. Und das Gebet ist wichtig, es ist mächtig. Aber manches Mal habe ich den Eindruck, kann unser Gebet auch ein wenig als Gewissensberuhigung sein, ein Ersatz dafür, dass wir wirklich helfen, dass wir uns wirklich die Zeit nehmen und der Menschen annehmen und schauen, wie können wir sie unterstützen? Wie können wir ganz praktisch ihnen beistehen? Es hilft nicht, dass wir ein schlechtes Gewissen uns machen, weil es uns so gut geht. Das könnten wir. Wir könnten jeden Tag da sitzen und uns denken, ach, wieso geht es mir so gut und all den anderen geht es so schlecht und dann ja, fühlen wir uns schlecht dafür. Ich glaube nicht, dass es das ist, was Gott will. Das hilft niemandem. Und doch, denke ich, dürfen wir niemals diese Dankbarkeit verlieren und dieses Bewusstsein dafür, was das eigentlich für ein Geschenk ist. Nicht zuletzt geht es uns deswegen so gut hier, weil wir in einem Land und in einer Gesellschaft leben, die auf christlichen Werten gegründet ist. Das ist kein Zufall, dass es so vielen westlichen Ländern verhältnismäßig gut geht. Dass es da viele Menschen gibt, die nicht in Armut und Leid leben, dass das Gesundheitssystem gut ist, dass man aufeinander schaut. Das liegt an dem, was Jesus verkündigt hat, dass es in diesen Ländern so gehandhabt wird. Auch wenn mehr und mehr Menschen das vergessen wollen. Und was wir auch sicherlich nicht vergessen dürfen, ist es ganz konkret zu helfen. Und auch wenn wir weit weg sind von diesen Konflikten, ich glaube, wir haben viele Möglichkeiten zu helfen. Aus der Distanz. Und nicht zuletzt als ein reiches Land, nicht zuletzt dadurch, dass wir auch finanzielle Unterstützung geben. Holger ist gerade vorher mit diesem Plakat von der ADRA beispielsweise gekommen. Aber es gibt so viele verschiedene Orte, an denen Hilfe benötigt wird. Zu viele. Möge Gott uns dabei helfen, zu finden, an welchem Ort es gerade dran ist, dass wir helfen. Aber mir geht es heute in dieser Predigt gar nicht in erster Linie darum, dass wir einfach Geld spenden für irgendwelche Dinge. Das ist gut und wichtig. Mir geht es vor allem auch darum, dass wir uns bewusst machen, dass unser ganzes Leben, jeder Moment Gott gehört. Jesus Christus hat uns befreit. Er hat uns erkauft, sagt die Bibel. Wir gehören ihm. Und wir finden an vielen Stellen in der Bibel diesen Gedanken davon, dass unser Leben ein lebendiges Opfer sein soll für Gott. Dass wir uns ihm hingeben und ein Opfertier ist gestorben, wenn es geopfert wurde. Dass wir also bereit sind, alles zu geben, sogar unser Leben, wenn es sein soll. Und ja, vermutlich fühlen sich bei einer solchen Predigt und bei solchen Aussagen wieder vor allem die Menschen angesprochen, die eh schon so viel geben. Die jeden Moment ihres Lebens damit beschäftigt sind, für andere da zu sein. Die stets für Gott schaffen und arbeiten. Aber zu denen möchte ich nicht sprechen. Ich spreche zuerst zu denen und auch zu mir selbst, die die Möglichkeit haben, die die Kapazität haben, etwas Gutes zu tun für Gott und für andere. Und ich glaube, die meisten von uns haben mehr Möglichkeiten, als wir uns bewusst machen. Ich möchte heute auch ein wenig über einen jungen Mann sprechen, der mich persönlich sehr inspiriert. Sein Name ist Jim Elliot und vermutlich hat der eine oder die andere von euch schon einmal etwas von ihm gehört. Jim Elliot hat als junger Mann schon eine ganz enge Verbindung zu Gott gehabt. Und es gibt eine Lebensgeschichte von ihm, Tagebucheinträge und auch Beschreibungen, die seine Frau über ihn, über sein Leben angefertigt hat. Und eine ganz interessante Situation: im Alter von 6 Jahren ist er mit seiner Familie aus dem Gottesdienst nach Hause gegangen und hat zu seiner Mutter gesagt: Mama, jetzt kann Jesus wiederkommen, weil ich bin bereit. Und ich weiß, meine Schwester ist noch zu klein, die kann das nicht verstehen. Und alle anderen sind bereit. Er hat diesen Schritt gemacht mit 6 Jahren und hat gewusst, jetzt kann Jesus kommen. Und dann hat sein Leben sich entwickelt in beeindruckender Weise. Er hat wirklich ein ganz großes Bedürfnis und einen Ruf von Gott verspürt, in die Mission auch zu gehen, ganz konkret. Und ich möchte ein Zitat von ihm lesen. Das fand ich recht bezeichnend, auch für seine Konsequenz, vielleicht auch manchmal ein wenig Engstirnigkeit. Er sagt Folgendes: Unsere jungen Leute gehen ins praktische Berufsleben, weil sie sich zur Missionsarbeit nicht gerufen fühlen. Aber wir brauchen keinen Ruf, wir brauchen einen Tritt in den Hintern. Wir müssen endlich daran denken, dass wir hingehen müssen. Punkt. Nicht mehr ständig klagen, dass die anderen nicht zu uns kommen, nicht in unsere Kirchen gehen. Und das gilt jetzt, glaube ich, gleichermaßen für Missionare wie für jeden Nachfolger von Jesus. Dieser Ruf, und manchmal brauchen wir buchstäblich einen Tritt in den Hintern von Gott, dieser Ruf hinzugehen zu Menschen, vielleicht sogar in andere Länder, aber vielleicht auch einfach nur in Situationen, die vielleicht unangenehm sind, die vielleicht sogar ein wenig gefährlich sind, die uns vielleicht auf die eine oder andere Weise beunruhigen und wir scheuen uns davor, einfach weil wir helfen können. Dieser Jim Elliot hat dann nach seinem Theologiestudium und nach seiner Ausbildung für die Missionarslaufbahn von Gott diesen Ruf gespürt, nach Südamerika zu gehen und dort zu einem Stamm der Aucas. Diese Auca-Indianer, die waren berüchtigt. Berüchtigt dafür, unvorstellbar brutal zu sein. Das war einer der gewalttätigsten Stämme, die man sich vorstellen kann, wo jede Familie mit jeder anderen Familie im Krieg war, wo jedes Kind schon einen Elternteil verloren hat durch den Mord von irgendjemandem anderen, wo ständig Rache und Gegenrache vollführt wurde, wo kaum jemand älter geworden ist als vielleicht 30 Jahre. Das war ein grauenhaftes Volk, das in grauenhaftem Leid und Gewalt und Krieg in einer solchen Teufelsspirale sich befunden hat. Und eine Aussage in der Beschreibung von Jim Elliot über diese Aucas hat sich besonders eingeprägt. Und das war für mich besonders bezeichnend. Er sagt über diese Indianer: Sie haben kein Wort für Gott in ihrer Sprache. Nur für Dämonen und böse Geister. Jetzt stellt euch das vor. Stellt euch eine Existenz vor, in der ihr kein Wort, keinen Namen habt für Gott und das Einzige, was ihr kennt, sind Dämonen und böse Geister. Was für eine Finsternis. Und dieser Jim hat diesen Ruf von Gott gespürt, gerade dorthin zu gehen. Und viele haben ihm davon abgeraten, es war absolut verrückt, es war lebensmüde, das zu tun. Es war bis zu diesem Zeitpunkt niemand sonst bereit gewesen, zu diesem Volk zu gehen, weil die gewusst haben, wenn das jemand wagen würde, die Gefahr, dort getötet zu werden, ist riesig. Das ist ein fast Selbstmord. Und Jim Elliot wusste um dieses Risiko, aber doch spürte er diesen Ruf von Gott. Und er schreibt im Vorfeld auf diese Reise und auf diese Arbeit, die er dort beginnen sollte, in sein Tagebuch einige spannende Aussagen. Er war sich bewusst, dass es sein kann, dass sein Leben schon in jungen Jahren zu Ende sein würde. Und er sagt dann: Kannst du das ertragen, meine Seele, ein kurzes Leben? In mir wohnt der Geist jenes Großen, dessen Leben so kurz war und den der Eifer für das Haus des Herrn verzehrte. Und hier vergleicht er sich, seine Situation, sein Herz mit Jesus. Jesus, der bereit war, ein kurzes und schwieriges Leben hier zu leben, um Großes zu vollbringen. Und er drückt dann noch folgendermaßen aus: Wie wenig, wie kurz sind die Tage, die wir hier auf dieser Erde wandeln. Dann kommt der große Schritt in die andere, die wirkliche Welt, wo das Unsichtbare wichtig wird. Jesus hat nur knapp über 30 Jahre gelebt. Und natürlich, dann können wir sagen, ja, Jesus ist ja auferstanden und Jesus ist ja jetzt beim Vater im Himmel. Was zählt das denn schon? Aber für jeden von uns gilt dasselbe wie für Jesus. Er hat niemandem von uns versprochen, dass wir 70 oder 80 oder 90 Jahre lang hier auf dieser Welt leben werden. Ob wir früh oder spät von ihm gerufen werden, liegt in seiner Hand. Und egal wann wir sterben, egal ob wir im Einsatz für das Gute, für andere Menschen vielleicht sogar an Orte gehen, die gefährlich sind. Egal. Wenn wir in Christus sind, dann ist der nächste Augenblick und das nächste, was wir wahrnehmen, genau dasselbe, dass wir Gottes Angesicht sehen. Die Herrlichkeit Gottes. In diesem Bewusstsein hat Jim Elliot gelebt und er ist gemeinsam mit 4 anderen Missionaren aufgebrochen und sie hatten zum Teil auch ihre Familienangehörigen. Jim war verheiratet mit Elizabeth Elliot. Sie hatten eine gemeinsame junge Tochter. Nate hatte seine Schwester mit dabei. Also es waren zum Teil Angehörige und Freunde dabei und sie hatten eine Art Basislager. Und von dort haben sie dann versucht, in dieses Gebiet zu gehen. Sie haben mit Flugzeugen, sind sie darüber geflogen, haben dann Geschenke abgeworfen, haben irgendwie begonnen, mit ihnen zu kommunizieren. Und irgendwann kam da dieser Tag, wo sie gewusst haben, so, jetzt haben wir genug Beziehungen aufgebaut, jetzt gehen wir dorthin, vor Ort. Wir versuchen, in Berührung zu kommen. Und Elizabeth Elliot hat das dann später in ihrem Tagebuch alles aufgeschrieben. Sie hat die Briefe dort alle abgedruckt, die Jim ihr geschickt hat. Und sie hat diesen schicksalhaften Tag auch in ihr Tagebuch aufgeschrieben, wo diese 5 Männer den ersten Kontakt gehabt haben. Sie waren natürlich alle sehr nervös. Aber sie waren auch hoffnungsvoll, weil sie gewusst haben, dass die Liebe Jesu stärker ist als der Hass. Und sie haben gewusst, dass es keine andere Chance gibt, als dass sie dieses Licht dorthin bringt. Sonst bringt es niemand. Sie haben das gewusst, sie sind hingegangen, sie haben eine gute erste Begegnung gehabt mit einem von diesen Auka-Indianern. Und einige Stunden später kamen Männer aus einer anderen Familie mit ihren Speeren und haben sie alle getötet. Elizabeth Elliot hat dann diese tragische Geschichte in einem Buch mit dem Titel Im Schatten des Allmächtigen zusammengefasst, die Tagebucheinträge von Jim, ihre eigenen Erfahrungen und Erinnerungen an Jim. Und es waren so viele Menschen, die damals gesagt haben, was für eine schreckliche Tragödie, was für ein schlimmes, vermeidbares Unglück, was für eine Dummheit von diesen Männern dorthin gegangen zu sein. Aber Elizabeth hat das ganz anders beurteilt. In dem Buch, ich lese noch ein Zitat von Jim, dieses Bewusstsein, aus dem er das getan hat. Er sagt, wie dein ganzes Leben, so ist auch die Dauer deines Lebens in Gottes Hand. Denke daran, Gott lässt dich nicht sterben, ehe nicht dein Werk getan ist. Aber lass nicht den Sand der Zeit in deine Augen kommen, sodass sie nicht mehr die sehen, die noch in der Finsternis sitzen. Sie müssen die Botschaft hören. Jim Elliot starb im Alter von 28 Jahren, sogar noch ein bisschen jünger als Jesus. Und seine Frau Elisabeth schreibt im Nachwort von diesem Buch, bevor sie irgendetwas erahnt hat, wie die Geschichte weitergehen würde, wie es zu Ende gehen würde, sie sagt, der Ertrag, der aus dieser Hinterlassenschaft erwachsen wird, ist noch nicht zu übersehen. Andeutungsweise zeichnet er sich jetzt schon ab. Im Leben vieler Quechua-Indianer, die sich dazu entschlossen haben, Christus nachzufolgen, angetrieben durch das Vorbild Jims. Die Quechua-Indianer, das waren die friedlicheren Indianer, das war im zivilisierten Gebiet, wo sie ihr Basislager gehabt haben. Die Quechua-Indianer waren auch die, die in Furcht und Schrecken gelebt haben vor den Aukas, die sich nicht getraut haben, dort in diesen Dschungel zu gehen. Aber zumindest unter den Quechua-Indianern war das offensichtlich ein Vorbild. Und jetzt, viele Jahrzehnte im Nachhinein, dürfen wir sehen, was die Frucht war von diesem Opfer, das Jim gebracht hat. In gewisser Weise kann man sagen, es war gerade der Tod von Jim Elliot, durch den er sein größtes Werk vollbracht hat. Einerseits war es das Buch, das viele Menschen inspiriert hat, dazu Gott treu nachzufolgen. Und andererseits, und das ist, glaube ich, noch der größere Faktor, war es seine Frau, seine Witwe, Elizabeth Elliot. Elizabeth hat sich entschieden, die Arbeit von ihrem Mann fortzusetzen. Sie hat sich entschieden, zu diesen Indianern zu gehen, die ihren eigenen Mann umgebracht haben. Mit ihrer Tochter später sogar, mit der Schwester von Nate Saint, Rachel, die ihren Bruder verloren hat. Diese zwei Frauen sind dorthin gegangen in den Dschungel, haben diese Indianer kennengelernt. Und am Ende hat sich der ganze Stamm bekehrt. Sie sind alle Jesus nachgefolgt. Sie haben diese Spirale von Gewalt und Krieg und Tod und Leid endlich hinter sich lassen können. Sie haben Heilung erlebt. Sie haben Jesus gefunden. So viel Finsternis und so viel Licht, weil da einige Menschen bereit waren, alles zu geben, bis hin sogar zu ihrem Leben. Und Elizabeth Elliot, aufgrund ihrer Erfahrungen, aufgrund ihres Lebens, ist eine der einflussreichsten christlichen Autoren und Sprecherinnen geworden, die wahrscheinlich unzählbar viele Menschen dazu motiviert hat, in die Nachfolge zu gehen. Es wirklich ernst zu machen mit Gott. Wenn jemand so etwas tun kann, wenn jemand Liebe aufbringen kann und gerade dorthin gehen kann zu den Menschen, die den eigenen Mann töten, ich glaube, wenn so etwas möglich ist, dann gibt es keine Finsternis auf dieser Welt, die zu tief ist, als dass sie überwunden werden könnte. Kein Krieg, der zu schrecklich ist, und kein Konflikt, der zu unüberwindlich scheint, als dass er nicht auch überwunden werden könnte. Jim Elliot beschrieb diese Bereitschaft mit den Worten: Verzehre mein Leben, Gott, denn es ist dein. Ich trachte nicht nach einem langen Leben, sondern nach einem erfüllten, gleich dir, Herr Jesus. Und dann sagt er, und das ist eine seiner berühmtesten Aussagen, ein wundervolles Zitat: Der ist kein Tor, der hingibt, was er nicht behalten kann, auf das er gewinne, was er nicht verlieren kann. Ich lese es noch einmal. Der ist kein Tor, der hingibt, was er nicht behalten kann, auf das er gewinne, was er nicht verlieren kann. Das meint sein Leben. Und das drückt sich auch in den Worten von Jesus in Matthäus Kapitel 10, Vers 28 aus. Jesus sagt in Matthäus 10, Vers 28, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Und diese Seele hier ist ein Ausdruck, den Jesus verwendet, um unser ewiges Leben zu beschreiben. Er sagt, wir brauchen keine Angst haben vor denen, die einfach nur unseren Körper töten, solange unser ewiges Leben, unsere ewige Existenz in Christus geborgen ist. Aber wir sollen Gott fürchten, der unser Leben und unsere Ewigkeit in seiner Hand hält. Gott hält unser Schicksal in seiner Hand. Heute, als Teil dieser Predigt, wird es auch einen besonderen Moment am Ende geben, wo wir ein Segensgebet sprechen wollen. Ein Segensgebet und auch einen Bibeltext, den ich hier an dieser Stelle zitieren möchte. Im Römerbrief Kapitel 8, in den Versen 31 bis 39, das ist einer meiner Lieblingstexte, sicherlich auch ein Text, den viele von euch gut kennen. Da lesen wir folgende Worte. Römer Kapitel 8, Vers 31. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Es gibt nichts und niemand, noch nicht einmal der Tod, der uns scheiden kann von der Liebe Jesu. Weil wir das wissen und nur weil wir das wissen, können wir überhaupt in Situationen gehen, die gefährlich sind. Können wir uns in Situationen befinden, wo wir nicht auf uns schauen, sondern auf andere schauen. Weil wir das wissen, weil wir Schlachtschafe sind. Weil wir unser Leben als Opfer für Gott hingeben dürfen. Weil wir wissen, dass wir es wieder empfangen werden. Was für eine unvorstellbare Freiheit gibt Gott uns hier. Wenn noch nicht einmal Tod und Leid und das Schrecklichste an Finsternis uns irgendetwas anhaben kann, da ist es kein Wunder, dass manch ein Christ als Arzt in eine Leprakolonie geht. Völlig irrsinnig. Oder dass eine Mutter Teresa in diese Slums von Kalkutta geht. In die schrecklichste Armut, um dort Menschen zu helfen. Oder auch als Nothelfer mitten in ein Kriegsgebiet. Wer wäre denn so verrückt, in ein Kriegsgebiet zu gehen? Familie Panizza, Daniel und Mita und Katharina und Mischa haben diesen Plan gefasst, nach Myanmar zu reisen. Und wahrscheinlich gibt es viele Menschen in eurer Umgebung, wenn sie das hören, die sagen würden, was seid ihr verrückt? Wie könnt ihr das tun? Und auch, weil da diese Sorge, diese verständliche Sorge ist, der Eltern, auch ihren Kindern gegenüber, wie wird das dort werden? Geht alles gut? Ist das gefährlich? Und ja, es ist gefährlich. Man muss wirklich sagen, es ist eine Situation, die mit Gefahren verbunden ist. Auch weil dieser Wunsch in ihrem Herzen brennt, haben sie mich gefragt, ob wir eine Segnung machen könnten für ihre Kinder. Für Mischa und Katharina. Und meistens haben wir hier Kindersegnungen für kleine Kinder, Neugeborene. Und heute wird auch Radu gesegnet, der schon ein bisschen älter ist. Aber auch, glaube ich, spricht aus den Herzen von Robert und Monika in gewisser Weise der gleiche Wunsch. Und ich kann mich damit identifizieren. Ich glaube, es ist dieser Gedanke, ich kann nicht immer für meine Kinder da sein. Ich kann sie nicht vor allem beschützen. Es wird Gefahren geben, vor denen ich sie nicht bewahren kann. Oder vielleicht bin ich eines Tages nicht mehr da. Und was wird dann aus ihnen? Und so ist dieser Wunsch von diesen beiden Familien, dass ihre Kinder gesegnet werden, und damit drücken sie aus, wir wollen ganz bewusst, Gott, unsere Kinder und unser Leben dir in die Hände legen, weil du auf sie schauen kannst und weil egal was passiert, egal was unser Schicksal sein soll, wir sind in deiner Hand. Ob wir leben oder sterben, ob es uns gut geht oder ob wir in einer schlimmen Situation sind, wir sind in dir geborgen. Wir sind deine Kinder. Und so möchte ich abschließen, bevor ich euch zu mir nach vorne bitte, und noch einige Verse aus diesem Korinthertext lesen. Wir haben bereits den Vers 6 gesehen, zu Beginn der Predigt, wo von Gott die Rede war, der dieses Licht in unsere Herzen gegeben hat. Und ich möchte hier noch einige Verse lesen, diese unvorstellbare Ermutigung. In 2. Korinther 4, ich beginne ab dem Vers 7. Dort heißt es, wir haben aber diesen Schatz, dieses Geschenk, in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Und diese Texte, vor allem Vers 8 und Vers 9 und dann auch Vers 17 und Vers 18, möchte ich euch gerne mitgeben. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir haben keine Angst. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Und dann lese ich weiter in 17 und 18. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Und so möchte ich uns alle einladen, dass wir nicht auf das Sichtbare und Zeitige schauen, sondern auf das Unsichtbare und Ewige unser Leben ausrichten. Amen.